Ich möchte zu Anfang beten. Lieber himmlischer Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Eine Sache, die es gibt, seitdem es Menschen gibt, ist das Erzählen von Geschichten. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, warum wir es so lieben, Geschichten zu hören? Es gibt immer wieder Menschen, die gute Geschichten erzählen, und es gibt immer wieder eine neue Generation, die gefesselt zuhört. Ich kann mich noch gut erinnern an die Spaziergänge, die mein Opa mit uns Enkelkindern gemacht hat. Sobald wir so den Parkplatz verlassen haben und den Wanderweg unter die Füße genommen haben, da haben wir unseren Opa bestürmt und gesagt, Opa, Opa, erzähl uns von früher, erzähl uns vom Krieg. Und dann hat er angefangen, stundenlang, hat erzählt von brenzligen Situationen, vom nackten Überleben, von der Gefangenschaft in Frankreich. Und wir haben die ganze Zeit über wirklich an seinen Lippen geklebt. Warum lieben wir Geschichten? Selbst diese alten griechischen und germanischen Mythen sind bis heute so ein absoluter Dauerbrenner. Ich habe euch mal so eine Liste von den letzten 10 Jahren mitgebracht und in jedem Jahr so einen Kinofilm rausgepickt, der in dem Jahr gelaufen ist. Und man findet in jedem Jahr so einen Film, der so einen alten Mythos oder irgendein Märchen aufgreift. Zorn der Titanen, Guards of Egypt, King Arthur. Also das beschäftigt uns und wir lieben solche alten Märchen. Und warum ist das so? Warum kommen diese Filme und alten Mythen, diese Filme über alten Mythen und Märchen so gut an bei den Menschen? Warum lieben wir Geschichten? Interessanterweise hat diese Frage schon zwei ganz große Geschichtenerzähler bewegt. Am Morgen des 19. September 1931 trafen sich in Oxford C.S. Lewis, der Schöpfer von Narnia, und J.R.R. Tolkien, der Autor von Herr der Ringe. Ihr seht hier zwei Bilder von den beiden. Und das Gespräch, das ging wirklich von morgens bis nachts um 3. Und C.S. Lewis, der war zu dem Zeitpunkt noch kein Christ. Und den hat die Frage umgetrieben, warum ist die Geschichte von Jesus, von seinem Leben, von seinem Tod, von seiner Auferstehung, warum hat diese Geschichte so eine große Bedeutung für die Christen? Immerhin war ja die Geschichte schon 1900 Jahre alt zur Zeit von C.S. Lewis. Und Tolkien antwortete, indem er Lewis auf eine gemeinsame Leidenschaft anspricht. Du liebst doch auch alte Mythen, sagt er zum Lewis. Und natürlich war Lewis ein absoluter Liebhaber von diesen alten germanischen und griechischen Sagen. Und er hat es auch geliebt, sich davon mitnehmen zu lassen und sich bewegen zu lassen. Und trotzdem sagt er, auch wenn mich das alles so bewegt und ich diese Geschichten liebe, letztendlich sind es doch nur Lügen, die in Silber eingepackt sind. Und genau dem widerspricht Tolkien und sagt, nein, Mythen sind nicht einfach reine Lügen. Mythen sind das Echo, sind die Erinnerungen an eine Wahrheit, die Gott ursprünglich Adam und Eva offenbart hatte. Das Evangelium ist der wahre Mythos. Im Evangelium Christi finden alle kleinen Wahrheitsmomente in den heidnischen Mythen ihre Erfüllung. Wir lieben Mythen und Legenden, weil trotz allem Falschen und Vertreten darin doch so ein Lichtschimmer hindurchscheint. Ein Lichtschimmer von dieser einen wahren Geschichte, die wirklich stattgefunden hat. Und diesen Lichtschimmer, den sehen wir in allen Mythen. Diese Hoffnung in ausweglose Situationen zum Beispiel oder Hingabe für andere, unbedingte Treue, der Sieg des Guten über das Böse, all das, das schlägt sich nieder in den Mythen dieser Welt. Und genau aus dem Grund möchte ich heute mit euch in einem Großteil der Predigt mal so einen Streifzug machen. Ein Streifzug durch diese eine wahre Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt. Und vielleicht hilft uns dieser Streifzug, den heutigen Predigttext in Jesaja 53, mal in seiner ganzen Wucht und in seiner ganzen Bedeutung besser verstehen zu können. Wo fangen wir an? Am besten fangen wir ganz von vorne an in der Bibel. Ich habe mir so gedacht, dass wir uns einfach so Schritt für Schritt zum Pult vorarbeiten, wo der Predigttext von Jesaja 53 liegt, und wir einfach ganz von vorne in der Bibel anfangen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Keine Sorge, ich lasse so ein, zwei Details weg auf dem Weg bis dahin. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das ganze Universum. Die Schönheit der Schöpfung ist das Werk seiner Hände. Und in diese Schöpfung hinein setzt er den Menschen, Adam und Eva, die Krone der Schöpfung. Herrlich und wunderbar gemacht, Ebenbild Gottes, wenig geringer als Gott selbst. Aber dann wissen wir, und wir lesen schon im dritten Kapitel der Bibel, dass der Mensch seine Freiheit missbraucht und sich abwendet von diesem Gott. Er wendet sich gegen den Geber seines Lebens. Und eigentlich müsste die Bibel bei diesen drei Seiten schon zu Ende sein. Denn Gott hatte vorher gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, von der Frucht dieses Baumes, dann müsst ihr gewisslich sterben. Gerecht wäre gewesen, wenn Adam und Eva sofort gestorben wären. Aber zum ersten Mal zeigt Gott eine Eigenschaft, die wir hier kennenlernen, als eine große Barmherzigkeit. Er schiebt den Tod nochmal auf. Zwar ist jetzt so ein tiefer Graben, ein unüberwindbarer Graben zwischen Gott und dem Menschen. Und es gibt nichts, was der Mensch tun kann, um selbst zu Gott wieder zurückzukommen. Aber Gott macht noch kein völliges Ende. Er zieht noch keinen völligen Schlussstrich, sondern er schafft die Möglichkeit, dass der Mensch eines Tages zu ihm zurückfindet. Und wie er das plant, das stellt er schon ganz am Anfang, direkt im dritten Kapitel der Bibel vor. Dort sagt er nämlich zum Bösen, zur Schlange selbst: Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, also Eva, und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Es wird einen Nachkommen Evas geben, der wird dem Bösen den Kopf zertreten. Die Frage, die jetzt alle weiteren Seiten in der Bibel begleitet, ist: Wie wird Gott das machen? Wie wird Gott diesen unüberwindbaren Graben überwinden? Wie wird Gott den Weg zu ihm zurück aufmachen und freimachen? Eine erste Antwort, und damit sind wir schon einen Schritt näher am Pult, gibt uns Kapitel 12 der Bibel, also 1. Mose 12. Und wir kennen den Text schon aus der Blesskampagne. Dort spricht nämlich Gott zu einem Menschen, den er erwählt, zu Abraham, und sagt zu ihm: Ich will dich zu einem großen Volk machen. Und er spricht weiter zu ihm in 12 ab Vers 3: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Abrahams Nachkommen sollen ein Volk sein, durch das Gott alle Völker auf Erden, durch das Gott alle Geschlechter auf Erden segnen und zu ihm zurückführen will. Er kündigt hier einen Weg an, wie er alle Menschen, auch du und ich, wieder zurückfinden zu ihm. Und tatsächlich, Abraham bekommt noch in sehr hohem Alter einen Sohn, Isaak. Und die Hoffnung der Menschheit, die ruht jetzt auf den Schultern dieses kleinen Kindes. Doch plötzlich ergeht ein furchtbarer Befehl an Abraham. Wir lesen in 10 Kapitel weiter in 1. Mose 22, wie Gott zu Abraham spricht: Abraham, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge. Das väterliche Herz von Abraham muss sich verkrampft haben, als er das gehört hat. Aber er gehorcht. Und wir lesen von einer Frage von Isaak. Und in dieser Frage findet sich die Verzweiflung der ganzen Menschheit. Er fragt seinen Vater: Mein Vater, in Vers 7, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht und dass Gott wirklich auch einen Ersatz für Isaak schenkt und dass es nicht das völlige Ende ist. Aber auf diese bohrende Frage von Isaak gibt Abraham eine Antwort, die weit hinausweist über dieses Gespräch. Er sagt gerade im nächsten Vers: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Lamm zum Brandopfer. Bei dieser Erzählung taucht zum ersten Mal in der Bibel dieser Begriff Lamm auf. Und an diesem Begriff, auf Hebräisch Seh oder Keves, an diesem Begriff möchte ich mit euch jetzt mal weiter mich durchhangeln durch die Geschichte. Der nächste Ort, wo uns dieses Lamm gleich ein paar Mal begegnet, ist im nächsten Buch, 2. Mose, in Kapitel 12. Was ist bis dahin passiert? Das Volk Israel ist tatsächlich zu einem großen Volk herangewachsen. Die Prophezeiung oder die Verheißung Gottes, die scheint sich tatsächlich zu erfüllen. Aber es gibt einen Umstand, der diese Hoffnung gewaltig trübt. Denn statt einem stolzen Volk sehen wir im zweiten Buch Mose ein Volk, das fast zerbricht an dem drückenden Joch der Sklaverei. Und statt prächtige Städte wohnt das Volk Israel in einem dunklen, überfüllten und stinkenden Ghetto. Und statt sich ein eigenes Land zu bebauen und fruchtbar zu machen, leben die Israeliten im Schmutz und werden misshandelt, geknechtet und willkürlich getötet. Und wieder greift Gott auf geniale Weise ein. Er beruft sich einen Mann, Mose, und sagt: Ich will meine ganze Macht am Pharao, am König von Ägypten, beweisen und will, dass er euch ziehen lässt und will, dass du, Mose, mein Volk aus Israel herausziehst. Und am Vorabend von diesem Auszug aus Ägypten, da begegnet uns wieder das Lamm. Gott hat nämlich angekündigt, in der Nacht vor dem Auszug aus Ägypten, dass er noch einmal durch Ägypten gehen wird und alle Erstgeborenen tötet, damit die Ägypter endlich das Volk ziehen lassen. Und dann spricht er weiter zu ihnen in 2. Mose 12. Am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm, je ein Lamm für ein Haus. Ihr sollt aber ein solches Lamm nehmen, an dem kein Fehler ist, ein männliches Tier, ein Jahr alt. Da soll es die ganze Gemeinde, also an diesem Tag vor dem Auszug, da soll es die ganze Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Und sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und die obere Schwelle damit bestreichen an den Häusern, in denen sie es essen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter, ich, der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Wieder taucht das Lamm an einem echten Wendepunkt der Geschichte der Menschheit auf. Und es ist so ein zentraler Wendepunkt, dass Gott sogar zu seinem Volk sagt: Jedes Jahr sollt ihr nach diesem Auszug euch daran erinnern, indem ihr ein Fest feiert, ein Passafest, und dieses Lamm noch einmal in Erinnerung daran schlachtet. Wie geht's dann weiter? Wir wissen, dass das Volk sich immer wieder gegen Gott aufgelehnt hat, dass es sogar wegen seines Ungehorsams 40 Jahre länger durch die Wüste ziehen muss, und immer wieder hätte Gott Grund gehabt, wirklich einen Schlussstrich zu ziehen unter uns Menschen. Aber er ist treu und er führt sein Volk bis zum verheißenen Land. Und kurz bevor das Volk ins verheißene Land einzieht, begegnet uns noch einmal das Lamm. Gott gibt nämlich Anweisungen, welche Ordnungen das Volk Israel jetzt im verheißenen Land einhalten soll. Und ein Teil dieser Ordnungen sind die sogenannten Opfergesetze. Also die Gesetze, die vorschreiben, was das Volk tun soll, wenn es von Gott abgefallen ist, wenn es in Sünde gefallen ist. Und das wichtigste Opfergesetz, das finden wir in 4. Mose 28. Da steht ab Vers 3, da spricht Gott zu Mose und spricht zu ihnen, also zum Volk Israel: Dies ist das Feueropfer, dass ihr dem Herrn opfern sollt. Einjährige Lämmer, die ohne Fehler sind, täglich zwei zum täglichen Brandopfer. Israel soll also täglich zwei Lämmer zum Brandopfer darbringen. Und was bei diesem Ritual getan werden soll, das lesen wir in 3. Mose 1. Da soll nämlich der Priester, da steht: Und er, der Priester, soll seine Hand auf den Kopf des Brandopfers stützen, also auf das Lamm. So wird es ihm wohlgefällig angenommen und für ihn Sühnung erwirken. Sühnung kann auch übersetzt werden mit Bedeckung. Also indem der Priester die Hand auf das Lamm legt, wird die Sünde des Volkes bedeckt. Die Sünde geht im Prinzip über auf das Lamm. Jetzt haben wir dreimal, wo uns das Lamm an ganz zentralen Stellen der Bibel begegnet ist. Und also, wir sehen es hier vorne, das Lamm für Isaak, das Passalamm und das Opferlamm hier in 4. Mose 28. Und ich denke, von diesen drei Stellen können wir vier Prinzipien ableiten, wie Gott uns Menschen zu ihm zurückführen will und was es bedeutet. Das erste ist, die Sünde, diese Auflehnung gegen Gott selbst, die ist nicht einfach wegzuwischen. Wenn Gerechtigkeit geschehen soll, dann ist die Folge der Sünde der Tod. Wenn Gott gerecht richten soll, dann muss die Sünde mit dem Leben bezahlt werden. Und das Zweite, was wir sehen, ist jetzt, dass dieses Lamm eine Art Stellvertretung für uns übernimmt. Indem das Lamm stirbt, können wir Menschen leben. Und was muss das Lamm sein? Das ist der dritte Punkt. Das Lamm muss selbst makellos sein. Es darf überhaupt keinen Fehler aufweisen, sonst darf es als Opferlamm nicht verwendet werden. Und das vierte ist, was wir bei allen drei sehen, dass das Opfer nicht von uns Menschen kommt. Das Lamm wird von Gott gegeben. Der Herr wird ein Lamm ersehen, sagt Abraham zu seinem Sohn. Und im vierten Mose sagt Gott zu seinem Volk, dass es seine Opfergaben sind, die er seinem Volk gibt, damit sie es gebrauchen können, um ihre Schuld zu bedecken. Es kommt von Gott. Lasst uns diese vier Punkte jetzt mal im Hinterkopf halten und noch ein letztes Mal zurückgehen zur Geschichte. Wie geht's weiter? Das Volk Israel zieht ins verheißene Land. 12 stolze Stämme, die sich niederlassen vom Toten Meer bis weit in den Norden vom See Genezareth. Doch die Erinnerung an Gottes große Taten, die verblasst sehr schnell, in kürzester Zeit. Und obwohl Gott immer wieder rettend und bewahrend und beschützend eingreift, wendet sich Israel ab. Das Volk, auf dem die Verheißung für die ganze Menschheit steht, das Volk will von Gott selbst nichts mehr wissen. Es setzt sich selbst einen König, es wendet sich diesem Götzenkult der umliegenden Völker zu, es betet Holzfiguren an und opfert sogar die eigenen Kinder an fremde Götter. Und als dann die 12 Stämme anfangen, sogar gegen sich selbst Krieg zu führen, gegen die eigenen Stämme Israels, da beruft Gott etwa 730 vor Christus einen Propheten. Dieser Mann Jesaja, der ist so eine Art Sprachrohr von Gott zu Menschen. Und durch dieses Sprachrohr kündigt Gott jetzt ein schreckliches Gericht an. Er sagt, ganz Israel wird in Gefangenschaft geführt werden. Ich kann es nicht mehr sehen. Und diese Prophezeiung, die trifft ein. Zuerst werden die 10 Stämme im Norden erobert und weggeführt. Und dann auch der kleine Rest der Stamm Juda. Dieser kleine Stamm Juda, auf dem die Hoffnung der Menschheit noch ruht, dass doch irgendwie der Graben noch überwunden wird, dieser kleine Stamm wird jetzt in die Gefangenschaft abgeführt nach Babylon. Und dort in der Ferne, im fernen Babylon, da scheint der ganze Plan Gottes wieder in Frage gestellt. Israel hat alles verloren, das verheißene Land, den Tempel, in dem Gott selbst gewohnt hat, und den eigenen König, der jetzt im Gefängnis sitzt. Was ist nun mit dem Nachkommen, der der Schlange den Kopf zertreten soll? Der Nachkomme Israels, der den Weg zurück zu Gott wieder frei macht? Mitten in dieser Trostlosigkeit beginnt sich dieser kleine Rest der Stamm Juda zu erinnern. Es erinnert sich daran, dass die Prophezeiung Gottes durch Jesaja, durch die das schreckliche Gericht angekündigt wurde, dass diese Prophezeiung einen zweiten Teil hatte. Und dieser zweite Teil, der ist die Ankündigung vom größten Handeln Gottes, von seinem größten Wunder, das er in der Geschichte der Menschheit tut. Er sagt nämlich nicht nur, dass Israel zurückgeführt werden wird ins eigene Land, sondern dass Israel und die ganze Welt das Heil mit eigenen Augen sehen wird. In Kapitel 52 von Jesaja, damit sind wir schon ganz nah am Predigtpult, im Kapitel 52, 9, Vers 10, sagt Gott, seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Gott kündigt das Heil für die ganze Welt an. Die Brücke über den Graben zwischen Gott und Mensch. Er kündigt den Weg zurück zu ihm an. Und dieser Arm Gottes, von dem Jesaja da redet, von dem wir gerade gelesen haben, dieser starke Arm Gottes, sagt Jesaja, ist ein kleines Kind. Ist ein kleines Kind, geboren von einer Jungfrau. Und man wird dieses kleine Kind nennen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Aber wie? Wie wird Gott das jetzt machen? Wie wird dieses kleine Kind in uns das Heil bringen können? Und die Frage, die führt uns jetzt zum Predigttext in Jesaja 53. Ihr dürft gern selbst mitlesen. Ich denke, ja, es wird vorne an dem Bildschirm sein. Aber wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachtetste und unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen. Wer aber kann sein Geschick ermessen? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen. Als er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben, und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben, und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm die vielen zur Beute geben, und er soll die Starken zum Raube haben, dafür, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er die Sünde der vielen getragen hat und für die Übeltäter gebeten. Wie bringt Gott das Heil zu uns Menschen? Wie wird dieser uralte Graben zwischen Gott und den Menschen überwunden? Wir kennen die Antwort, aber ich möchte euch ermutigen, jetzt gerade auch im Blick auf Ostern nochmal jetzt gemeinsam mit dem Volk Israel auf diese wunderbare Verheißung zu hören. Gott sendet seinen Knecht. Und was ist so besonders an diesem Knecht? Er wird das sein, was noch kein Mensch auf Erden vor ihm gewesen ist. Ohne Sünde. Keine Sünde wird an ihm sein. Wir lesen Vers 9, niemandem hat er Unrecht getan, kein Betrug war in seinem Munde, er ist der Gerechte, erfahren wir in Vers 11. Er ist makellos und ohne Fehler. Und dann das Zweite ist, dass er ankündigt, dass Gott ankündigt, dass dieser eine Sündlose die Sünden der vielen tragen wird. Vers 5, aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Weil er selbst keine Sünde hat, kann er als einziger die Sünde von anderen auf sich nehmen. In Vers 5 wird uns dann beschrieben, dass ein gewaltiger Tausch stattfindet. Er nimmt unsere Sünde, unsere bittere Strafe auf sich, damit wir Frieden haben. Und was kostet ihn dieser Tausch? Vers 8. Er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Es kostet ihn alles. Die Folge der Sünde, die Folge davon, dass der Mensch sich aufgelehnt hat gegen Gott, ist ein Leiden bis zum Tod. Und eine vierte Sache sehen wir hier in der Ankündigung Gottes. Denn all das, was hier beschrieben ist, in ganz Jesaja 53, das geschieht, ohne dass wir Menschen irgendwie beteiligt sind. Wir müssen und wir können nicht irgendwie einen Tempel bauen oder ein Opfer darbringen. Wir müssen nicht mal irgendwie ein Gebot einhalten. All das geschieht, ohne dass wir irgendwas dazu tun. Dieser rettende Tausch findet ohne uns statt. Gott sendet selbst seinen Knecht. Vielleicht habt ihr ja schon gespürt, jeder einzelne von diesen vier Punkten, der ist uns schon beim Lamm in der Vorgeschichte begegnet. Und genau mit diesem Lamm wird der Gottesknecht in Vers 7 verglichen. Er tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Dreimal ist uns das Lamm begegnet. Kurz nach der Berufung Abrahams, kurz vor dem Auszug aus Ägypten und kurz bevor das Volk Israel ins verheißene Land einzieht. Und alle drei Male zeigt dieses Lamm hin auf das eine wahre Lamm, das hier in Jesaja 53 angekündigt wird. 700 Jahre nach dieser Prophezeiung steht ein etwas sonderbarer Mann namens Johannes der Täufer am Jordan. Er ist auch ein Prophet wie Jesaja und er wird genannt Wegbereiter des Herrn. Und wir lesen in Johannes 1, Vers 29, jetzt sind wir schon im Neuen Testament, dass zu diesem sonderbaren Propheten ein anderer Mann kommt, der nur ein paar Monate jünger ist als er selbst. Und als Johannes der Täufer diesen anderen Mann sieht, da ruft er aus, er kann es nicht zurückhalten, er ruft aus, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus Christus ist die Erfüllung der Verheißung. Er ist das Lamm Gottes, das den Graben zwischen Gott und Mensch überwindet. Er ist das Opferlamm, der wahre Gottesknecht. Er ist der für uns den Tod am Kreuz auf sich nimmt, damit wir leben können. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr zu Hause seid, nochmal Jesaja 53 am Stück zu lesen und einfach zu schauen, wie jedes Detail in Jesus Christus zur Erfüllung kommt. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt gefragt, was ist jetzt das, was wir jetzt mit in den Alltag nehmen? Was ist so die praktische Anwendung, die wir als Gemeinde jetzt mit in die neue Woche nehmen können? Und ich habe gemerkt, wenn wir versuchen, Jesaja 53 auf so ein paar praktische Tipps herunterzubrechen, dann haben wir die Botschaft Gottes nicht verstanden. Hier geht es nicht um 5 praktische Punkte zum Mitnehmen und auch nicht darum, irgendeinen so einen Vergleich zu machen von dem, was damals gesagt wurde und wie wir es heute anwenden. Nein, Gott spricht hier ganz konkret zu dir und zu mir. Und er lenkt unseren Blick dorthin ans Kreuz. Und dieser Blick aufs Kreuz ist schmerzhaft. Der sticht uns bis ins Herz, weil wenn wir dort aufs Kreuz schauen, dann sehen wir dort unsere eigene Sünde. Dann sehen wir das, was wir verdient hätten. Dann sehen wir unseren eigenen Stolz, mit dem wir versucht haben, uns Gott vom Leib zu halten und selbst King sein wollen. Dann sehen wir unseren Egoismus, mit dem wir uns andauernd um uns selbst drehen. Dann sehen wir dort unsere eigene Lieblosigkeit gegenüber den engsten Freunden, dem Ehepartner, unsere Unbarmherzigkeit gegenüber den eigenen Kindern, unsere Untreue, unsere zerstörerische Sucht nach Anerkennung von anderen. Und wir sehen dort am Kreuz unsere eigenen Abhängigkeiten. Abhängigkeit von anderen Menschen, von Geld, von Pornografie, von Alkohol, Unterhaltung, Entertainment, all diese Sachen, wo wir nach Leben suchen, was eigentlich nur bei Gott zu finden ist. Und all das wird uns wie so ein Spiegel vor Augen gehalten, wenn wir auf den schauen, der da am Kreuz hängt, der selbst vollkommen heilig ist, der vollkommen rein und ohne Makel und ohne Fehler ist und jetzt all diesen Schmutz auf sich nimmt. Hier geht es nicht um irgendwelche praktischen Alltagstipps. Gott stellt dich bei Jesaja 53 vor eine alles entscheidende Frage. Wendest du dein Angesicht ab, wenn du aufs Kreuz schaust? So wie wir es gelesen haben in Vers 3, wo die Menschen sich das Angesicht verbergen, weil sie den Anblick nicht ertragen können. Aber dann lehnen wir auch das Opfer Jesu selbst ab. Und dann werden Jesu letzten Worte auch mal unsere Worte sein. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber Gott lädt uns ein. Er lädt uns ein, diesen rettenden Tausch anzunehmen, uns nicht abzuwenden, sondern den Tod Jesu für uns anzuerkennen, damit wir leben, damit wir echtes Leben haben. Und wenn wir diesen rettenden Tausch annehmen, dann werden wir ein neues Leben haben. Und dieses neue Leben, das bricht schon in Jesaja 53 wie so ein Lichtschimmer hindurch. Wir lesen Vers 10, wenn er, also Jesus, sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Jesus Christus ist nicht im Tod geblieben. Gott hat seine ganze Macht an ihm offenbart, indem er ihn vom Tod auferweckt hat. Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Und wenn wir diesen Retter für uns annehmen, dann werden wir seine Nachkommen sein. Wir werden ihm nachkommen und selbst ewig leben. Aber ich möchte dich einladen, Ja zu sagen zu diesem Gott. Ja zu sagen zu diesem Gott, der uns hinein mit auch in diese Familie von Menschen, die zurückgebracht worden sind in die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ja zu sagen zu diesem Gott, der seinen Sohn gegeben hat und alle Strafe auf ihn gelegt hat, damit du leben kannst. Jesus Christus starb für dich. Das ist die ganze Bedeutung seines Todes. Und alle, die das annehmen, denen ist die Sünde wirklich genommen. Die dürfen heil werden, gesund werden in ihm und ewig leben. Aber auch wenn du schon früh in deinem Leben Ja gesagt hast zu diesem Gott, möchte ich einladen, dich neu ergreifen zu lassen, auch von diesem Bibeltext und vielleicht gerade nachher auch den Lobpreis so zu nehmen als eine Erneuerung von diesem Ja zu Jesus, zu dem Opfer, was er für dich gegeben hat. Wir sind eine Familie Gottes, die dieses Opfer für sich angenommen haben. Und wir dürfen uns als Familie jetzt schon darauf freuen, ihn, Jesus Christus, so zu sehen, wie er wirklich ist. In seiner strahlenden Herrlichkeit wird er vor uns stehen. Johannes, diesmal nicht Johannes der Täufer, sondern Johannes der Evangelist, der gibt uns so einen kleinen Eindruck von diesem Tag, der anbrechen wird. Er sagt uns in Offenbarung 7 ab Vers 9, ihr könnt auch vorne, denke ich, mitlesen. Johannes sitzt auf der kleinen Insel Patmos und bekommt diese Offenbarung Gottes und was er dort sieht, beschreibt er hier. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns zusammen als Gemeinde in diesen himmlischen Lobpreis mit einstimmen. Ich lade euch ein, während den Liedern für euch diese Geschichte Gottes mit uns Menschen nochmal ganz persönlich nachzugehen, dich nochmal vors Kreuz zu stellen, auf Jesus Christus zu schauen, der dort für dich gestorben ist. Und ich will dich einladen, ob zum ersten Mal oder ganz von Neuem, dieses Geschenk für dich anzunehmen und dann ja, staunend vor Gott zu stehen und dich an ihm selbst zu erfreuen. Während dieser Zeit kannst du gerne auch für dich beten lassen. Die Mira, die Pia und auch der Karl werden hinten stehen. Gerne auch, wenn du jüngeren Alters bist, dafür steht extra auch die Mira dort. Geh nach hinten und die freuen sich, gemeinsam mit dir vor Gott zu kommen. Lasst uns singen und lasst uns gemeinsam aufstehen, auch in Respekt vor diesem König, der uns das Leben geschenkt hat. Amen.